Fakten statt FOMO erwarten dich heute. Das beste Feedback und die meisten Klicks im Newsletter oder auch auf Podcast erhalte ich immer dann, wenn ich News oder Updates, die in der Branche passiert sind oder Dinge, die wir gelernt haben, kompakt zusammenfasse und bewerte. Und deshalb teste ich das jetzt auch einfach mal als Podcast-Format, wo es darum geht, News einzuordnen, so die wichtigsten Learning aus den letzten Wochen zusammenzufassen und das Ganze ohne Buzzword-Bingo. Oder zumindest mit wenig Buzzword-Bingo, ohne Hektik, sondern mit Struktur und Übersicht.
Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur More Fire und du bist im Podcast Marketing on Fire. Normalerweise habe ich hier immer spannende Gäste, die aus ihrem Alltag berichten, die ja ihre Erfahrungswerte teilen und ihre Learnings. Und diesmal mache ich genau das, nämlich die Learnings, die ich aus den letzten Wochen hatte, also was ich im Januar so alles mitgenommen habe. Und das ist eine Mischung aus News aus der Branche, wichtige Neuerungen, wie zum Beispiel was mit ChatGPT Ads ist oder wie sich die KI-Modelle entwickeln in Sachen Content-Zitierung, aber auch was ich aus den Podcast-Episoden mitgenommen habe, aus eigenen und aus fremden, damit du einen guten Überblick bekommst und kompakt auf dem Laufenden bist. Und wir starten mit dem ersten Thema, was im Januar immer so ganz, ganz groß ist, nämlich gute Vorsätze. Wo stehst du denn da gerade? Denn Mitte Januar war der sogenannte Quitters Day. Der Tag, an dem viele gute Vorsätze, sagen wir mal, leise verschwinden. In der zweiten Januarwoche haben bereits über 50%, also die Hälfte von uns, aufgegeben mit den guten Vorsätzen. Und bis Ende Januar sind es fast 80%. Jetzt haben wir Anfang Februar. Und ja, wenn ich mir so meinen Januar rekapituliere, muss ich klar sagen, bei der Geschwindigkeit, mit der Alltag bei mir auch wieder zurückgekommen ist nach einem ruhigen Jahreswechsel, ja, da wundert mich das nicht, dass dann auch die guten Vorsätze und das, was man alles geplant hat, auf einmal dem Alltag wieder weicht. Bei mir selber, ich habe mir selber relativ wenig Vorsätze gemacht, sondern auch da im Dezember zum Teil schon gestartet, auch mit Dingen, die ich einfach mehr in die Gewohnheit bringen will. Und das ist halt eben auch mein Tipp. Es ist seltener die Motivation, die zum Scheitern führt, sondern Studien zeigen, es ist halt eben der Unterschied, ob man das zur Gewohnheit macht oder nicht. Und mein Tipp wirklich für sowohl für berufliche als auch für private Vorhaben ist ein Habit-Tracker. Also ich habe eine App, wo ich immer abhake, welche Dinge ich regelmäßig machen will. Das sind tägliche Sachen, das sind aber auch Sachen, die ich einmal die Woche zum Beispiel machen will. Und durch diese Gewohnheiten schaffe ich kleinere Portionen und kann dadurch Sachen viel besser in den Alltag integrieren. Und wenn zum Beispiel dein Vorsatz war, du willst beruflich zum Beispiel mehr auf LinkedIn machen, und dann hast du vielleicht in den ersten zwei Wochen dann irgendwie 3-4 Beiträge pro Woche gemacht und irgendwann erodiert das weg, weil irgendwie mehr Termine im Kalender sind oder ja, andere Sachen einfach dazwischen kommen, eine höhere Aufmerksamkeit kriegen. Und meine Empfehlung ist, das dann in kleine Portionen zu packen. Zum Beispiel, wenn LinkedIn dein Ziel wäre, dass in jeden Werktag einen Kommentar schreiben. Und Kommentar schreiben dauert meistens 3 bis 5 Minuten, je nachdem, wie viel Substanz da drin sein soll, auf einen Beitrag von jemandem, den du spannend fandest. Oder einfach 2 neue Kontakte jeden Tag, jeden Werktag, dann sollst du am Wochenende ja schönere Dinge machen, als auf LinkedIn zu sein, 2 spannende Kontakte hinzufügen, aber das halt eben auch mit einer Nachricht. Einfach nicht irgendwie deine Kolleginnen und Kollegen einfach hinzufügen, ohne Kommentar, sondern spannende Menschen mit einer sinnvollen Nachricht, warum du dich mit denen vernetzt und dadurch dann dein Netzwerk erweitern. Also kommentieren, eigene Beiträge schreiben, neue Menschen hinzufügen oder bestehenden Kontakten vielleicht halt eben auch 2 Nachrichten, also nicht 2 in einem Kontakt 2 Nachrichten, sondern 2 Nachrichten an bestehende Kontakte schicken mit irgendwas Spannendem. Und da einfach in diese Routine reinkommen. Das kostet gar nicht so viel Zeit. Das ist auch nicht perfekt, aber es ist regelmäßig. So, das war mein erster Tipp zum Thema gute Vorsätze. Einmal kurz rekapitulieren. Was hattest du vor? Und ja, was ist draus geworden? Das zweite, was ich unbedingt mit reinnehmen will, ist eine Podcast-Episode zum Thema Content, der besser ist als das, was die KI macht. Und zwar habe ich mit dem Thomas Parz von mtb-news.de gesprochen oder mountainbikenews.de, wie man es auch nennen kann, gesprochen. Und Das war eine Episode, auf die ich mich sehr gefreut habe. Zum einen aus der Perspektive des Marketers, weil contenttechnisch ist das wahnsinnig spannend, was die machen. Zum anderen, weil ich einfach Mountainbiken mag. Und als Thomas das erste Mal ChatGPT genutzt hat, war seine Frage, was kann ich machen, was die KI nicht kann? Und das hat er geschafft. Und zwar, er hat tiefergehende Inhalte erstellt. Er hat Inhalte erstellt, die eine KI so nicht erstellen kann. Bessere Tests machen, echte Menschen nutzen, die dann in den Videos Dinge vorstellen, klare Meinungen auch zeigen, Mehrwert liefern. Also Content, der eine KI, die ja nur reproduziert von dem, was schon da ist, so nicht erstellen kann. Und dadurch hat Mountainbike News geschafft, auch die Anlaufstelle für viele Mountainbiker zu werden. Die googeln nicht, die nutzen nicht ChatGPT an vielen Stellen, sondern wenn sie etwas wissen wollen, gehen sie direkt zu Mountainbike News und gucken danach. Also das ist die Anlaufstelle, so wie für viele Booking.com die erste Seite ist, die sie aufrufen, wenn sie nach Hotels suchen oder wenn sie nach Produkten suchen, als erstes zu Amazon gehen. Und das haben die halt eben geschafft. Und dann ist halt eben die Frage, die du daraus ableiten kannst, wie kannst du so einen Content erstellen? Und da geht es nicht um die Quantität, sondern wirklich um die Tiefe und die Qualität. Da geht es auch nicht darum, dann von der KI zitiert zu werden. Das kann ein netter Nebeneffekt sein und da kommen wir auch gleich zu. Sondern es geht darum, von den Menschen geliebt zu werden für das, was man macht. Also wie wirst du nicht austauschbar? Denn jeder, der austauschbar ist, kann durch die KI dann oft relativ schnell ersetzt werden. Super spannende Folge für alle, die sich für Mountainbike interessieren, aber vor allem, und vermute, da ist die Quote hier in dem Podcast höher, für alle, die sich für Content Marketing interessieren. Die Episode einfach ein bisschen zurückscrollen, dann ist sie auch in deinem Feed mit drin. Und alle anderen Sachen, die ich jetzt hier erzähle und erwähne, wenn da irgendwelche Sachen sind, packe ich das natürlich auch in die Shownotes rein. Der dritte Punkt war auch eine Podcast-Episode, aber natürlich auch ein Thema, das uns die letzten Wochen und Monate wahnsinnig beschäftigt hat, nämlich der Ausblick. Wie geht es mit SEO und Geo weiter? Bei dem Thema sehe ich aktuell vor allem eins: Unruhe. Sehr viel Lärm auf LinkedIn, sehr viele Meinungen und viele lassen sich von diesen Diskussionen und den Trends, die da getrieben werden, treiben. Dabei hilft gerade jetzt was ganz anderes, nämlich Ruhe, Analyse und dann sauberes, strukturiertes Arbeiten. Genau das waren die Punkte, die Rebecca Schwarz und die Isis Neueburg bei uns aus dem Team, also Rebecca von der Agentur Get Traction, die ich sehr schätze, und Isis bei uns aus dem Team hatte ich im Podcast drin und wir haben dann da zu dritt drüber diskutiert. Das war auch, glaube ich, die am stärksten aufgerufene Folge im Januar. Was du aus dieser Folge mitnehmen kannst, die ist auf jeden Fall jetzt auch noch hörenswert. Es gibt keine Zauberformel, auch wenn auf LinkedIn das immer wieder versprochen wird. Also da gibt es ganz viele Schlangenölverkäufer, wie man so schön sagt, die da die kurzfristigen Abkürzungen verkaufen. Aber das ersetzt keine nachhaltige Strategie, weder im SEO noch im Geo, denn so viel anders ist das Ganze gar nicht von der Vorgehensweise, wie du da rangehen sollst. Und die beiden haben das dann als detektivische Arbeit in dem Podcast beschrieben. Ich glaube, es kam von Isis, ich bin gerade gar nicht sicher. Es geht nicht darum, halt Rezepte irgendwie zu lesen, abzulesen und dann irgendwie umzusetzen, sondern es geht darum, Muster zu erkennen, wirklich sehr akribisch zu arbeiten, Indizien zu sammeln, Hypothesen dann aufzustellen und die dann zu testen und zu validieren. Und viele dieser Sachen sind je nach Unternehmen unterschiedlich oder je nach Branche unterschiedlich. Und deswegen gibt es nicht diese Patentrezepte, sondern wir müssen da lernen. Wir sind da alle auch noch auf dem Weg. Und auch wir als Agentur, wir beraten viele Kunden in dem Bereich, aber wir sagen auch ganz klar, es gibt jetzt nicht 10 Jahre Geo-Erfahrung, auf die wir zurückgreifen, sondern wir verstehen grundsätzlich, wie Systeme, wie Maschinen funktionieren. Und was noch viel wichtiger ist, wir verstehen, wie Menschen funktionieren. Und da dann entsprechend zu gucken, dass man Methoden findet, die für unsere Kunden, was das Ganze angeht, einen echten Mehrwert liefern. Und da auch noch ein ganz wichtiger Punkt, Klicks sind ein Indiz. Es wird mal viel darüber diskutiert, so diese Klicks auch zu bekommen, aber sie sind nicht das Ziel. Entscheidend ist nämlich, welche Inhalte wirklich die Wirkung erzielen. Also entlang der Customer Journey, welche sorgen dafür Umsatz, welche sorgen dafür, dass deine Marke in die Köpfe der Menschen reinkommt. Und was auch dabei nicht vergessen werden darf, die SEO Basics, die bleiben nach wie vor relevant. Es geht um Inhalte zugänglich machen für Systeme und auch für Menschen. Es geht um Page Speed. Deine Seite muss nach wie vor sau schnell sein. Es geht darum, saubere Strukturen aufzubauen, sowohl was die Webseite angeht, was den Content angeht und bitte auch das Thema Barrierefreiheit nicht vernachlässigen. Wir haben da auch einen gesetzlichen Rahmen inzwischen und du machst es nicht fürs Gesetz, du machst es nicht für die Maschinen, sondern du machst dadurch Content für die Menschen leichter konsumierbar. Also die Baustellen sind oft die gleichen, die wir früher auch hatten. Die sind nicht weniger wichtig geworden. Also diese SEO-Fundamentals sind nicht weniger wichtig geworden, auch wenn auf LinkedIn dann irgendwie die Abkürzung versprochen wird und wir auch ein bisschen Shiny-Object-Syndrom haben und die Menschen sich gerne auf die neuen Sachen stürzen. Es wird weiterhin wichtig sein, dass du in guten Content investierst. Guter Content wird immer wertvoller, weil er einzigartig sein kann. Also alles, was, wie im Abschnitt vorher, alles, was die KI nicht kann, damit kannst du punkten. Also mach vielleicht weniger Content, mach ihn dafür besser. Ich habe die beiden auch gefragt, was sie machen würden, wenn sie die Budgetverantwortung hätten. Und sie haben ganz klar gesagt, weniger Inhalte, aber starke Inhalte, die nicht austauschbar sind. Mit einem guten Storytelling, mit Substanz und mit Dingen, die die KI nicht einfach kopieren kann. Passend auch dazu, natürlich bleiben wir beim Thema AI im Marketing. Und ein großer Aufreger war, dass ChatGPT Ads bekommt. Wann genau, werden wir sehen. Es gab ein Leak oder die Information, die Plattform The Information hat es verbreitet, dass ein Preis im Raum steht, nämlich dass die Ads bei ChatGPT kommen sollen zum Preis von 1000er Kontaktpreis, also pro 1000 Einblendungen $60. Und das Ganze soll nur für ausgewählte Werbungtreibende erstmal zum Start sein, also nicht jetzt irgendwie eine Self-Booking-Plattform, wie wir es von Google Ads oder so kennen. Und war natürlich eine Riesendiskussion, 60 Euro TKP, ist das jetzt teuer? Oder vielleicht ist es sogar günstig, je nachdem, mit welcher Perspektive man da drauf schaut. Das große Problem, ChatGPT hat sich dazu noch nicht geäußert. Also es gibt bisher keine gesicherten Fakten dazu, sondern eher nur Leaks und ganz, ganz viel Meinung. Und ob $60 TKP teuer sind oder billig, da ist die Antwort von Juristen, würden sagen, es kommt drauf an. Denn es kommt da auf die Branche an. Es gibt für die Finanz- oder Versicherungsbranche ist 60 Euro TKP super günstig, weil die halt eben mit Klickpreisen von teilweise $5, $10 bis zu $20 hantieren müssen oder auch im Softwarebereich, B2B-Softwarebereich, keine unmöglichen Preise. Wenn wir auf alten, komplett andere Branchen gehen, dann sind $60 TKP völlig utopisch. Also lassen wir uns mal überraschen, was da kommt. Wird alles nicht so heiß gegessen wie gekocht? Und aus meiner Sicht ist das jetzt kein kurzfristiger Gamechanger, den du jetzt irgendwie in deine Marketingplanung erstmal berücksichtigen musst, sondern eher spannender zu beobachten, finde ich, dass wir mehr und mehr Anzeigen rund um die AI-Overviews bei Google sehen. Also was das da passiert, ist kurzfristig deutlich relevanter für dein Performance-Marketing als das, was ChatGPT macht. Eine spannende Frage, die ich mir in dem Kontext nur gestellt habe, ist, warum OpenAI nicht einfach eine Self-Booking-Plattform wie Microsoft Advertising mit andockt, weil sie dadurch dann halt eben viel schneller da halt eben auch, sag ich mal, Marktzugang kriegen könnten. Aber warten wir mal einfach ab, was denn da in den nächsten Monaten so kommt. Also das war jetzt erstmal nur ein Gerücht, was da gekommen ist. Wir haben noch keine Fakten von ChatGPT oder von OpenAI, die nur gesagt haben, es wird Ads geben in den kostengünstigen und kostenlosen Versionen von ChatGPT. Aber viel mehr wissen wir noch nicht. Kommen wir zu etwas anderem, und zwar so einem Learning oder so ein bisschen KI aus der Praxisspielerei, die ich jetzt auch mit dir teilen möchte, weil wir auch da immer nachgefragt werden oder wenn ich solche Sachen dann auch auf LinkedIn teile, gibt es ja immer viel Resonanz drauf und einen praktischen Use Case, den wir in den letzten Wochen durchgespielt haben, sowohl bei uns als auch jetzt in Kundenprojekten, ist das Bewerten von Leads. Wir haben in allen B2B-Unternehmen, aber auch bei einigen B2C-Unternehmen immer die große Herausforderung zu bewerten, wie gut ist ein Lead, der reinkommt. Da haben wir das Lead-Scoring hinter etc. und wir sehen immer, dass insbesondere im B2B-Unternehmen die Vertriebsteams immer ja, sich drüber beschweren, dass die Qualität nicht wirklich gut ist. Und sie halt eben quasi jeder Lead wird bei denen in die Pipeline reingespült und sie müssen dann bewerten, gehe ich da hinterher, ja oder nein, welche Sachen werden priorisiert. Denn es gibt genug Unternehmen, wo nicht die, sag ich mal, Leadmenge das Problem ist, sondern die wirklich sauber abzuarbeiten und halt eben auch die wichtigen oder die spannenden zuerst. Und da haben wir jetzt ein System für uns selber erstmal getestet und haben da jetzt auch weitere Erprobungsstufen, wo wir die Leads automatisiert mit Hilfe von KI bewerten lassen. Das heißt, wir geben dann sowohl den Anfragetext, also wenn eine Kontaktanfrage über ein Formular oder über E-Mail reinkommt, wird durch ein LLM bewertet und kurz komprimiert, zusammengefasst, die wichtigsten Punkte. Es wird das Unternehmen analysiert, also welche, wie groß sind die, welche Touchpoints hatten wir vorher auch schon im CRM, also es wird eine gesamte Historie gemacht und in ein sehr, sehr kurzes Briefing zusammengeschrieben. Und auf der Basis bewertet, ist es ein A-, B- oder C-Lied auf Basis von dem, was wir da sehen. Und das Spannende ist, ich schaue mir die im Moment manuell alle an und die Trefferquote mit Einordnung A, also das heißt super spannend, B, sind wir nicht ganz sicher, oder C, passt eher nicht zu uns oder ist vielleicht halt eine komplett andere Anfrage, weil zum Beispiel jemand nach einem Praktikumsplatz bei uns fragt und einfach das Sales-Kontaktformular verwendet hat. Die Bewertung trifft zu 95% Minimum zu. Also dass mein persönliches Gefühl, meine Einschätzung, wenn ich mir den Lead anschaue, damit deckungsgleich ist. Und das sind solche Use Cases, die ich hoffe, dass wir die häufiger sehen. Nämlich, dass wir einfache Dinge, die aber einen Impact haben darauf, wie wir Umsatz machen können für unsere Sales-Organisation, für den Vertrieb, dass wir da mehr Use Cases von sehen, weil ich glaube, das bringt wirklich Organisationen weiter und das sind wertstiftende Dinge, die mit KI sehr, sehr gut gelöst werden, wo Qualität und Beschleunigung gesteigert werden können oder Qualität und Geschwindigkeit gesteigert werden können. Und wir sehen solche Cases dann auch, dass man das zum Beispiel eine automatisierte Postleitzahlengebiet-Zuordnung macht auf Basis von der Postleitzahl, die dann im Impressum des Unternehmens steht und so. Also da kann man richtig coole Sachen machen. Und wenn du sagst, boah, das klingt jetzt irgendwie gut oder sowas hätte ich auch gerne oder wir haben da irgendwie eine Monkey Work und würden die gerne irgendwie automatisieren mithilfe von KI, sprich uns gerne an, weil wir setzen halt solche Sachen im Moment sehr häufig bei Kunden um und das macht großen Spaß. Wir lernen da ganz, ganz viel bei und helfen damit den Organisationen auch oder halt eben auch in Form von Schulungen etc. Also da passiert gerade sehr, sehr viel. Unser Team ist da super fit von Geo über, sagen wir, Prompting, wie kann ich Content-Erstellung etc. Also wenn du da Bock auf eine fundierte Schulung hast, melde dich gerne bei mir. Thema Content und KI, auch etwas, was ich diese Monat oder im letzten Monat extrem spannend fand, das war eine neue Studie von SEMrush oder eine Untersuchungsstudie, wäre ein bisschen hochtrabend, nämlich wie schnell zitieren KI-Suchsysteme neuen Content. Und SEMrush ist hingegangen, hat halt eben neue FAQ-Seiten online gestellt und hat dann 30 Tage beobachtet und geschaut, welches System zitiert und wie schnell. Und das Ergebnis war, dass der Google AI Mode und ChatGPT sehr unterschiedlich ticken. Google war extrem schnell, hat 36% der Inhalte, also mehr als ein Drittel, innerhalb von 24 Stunden zitiert. Nach einer Woche waren es sogar über 50%, also mehr als die Hälfte. Also nach einem Tag mehr als ein Drittel, nach einer Woche mehr als die Hälfte. Aber bei Google war die Sichtbarkeit volatiler. Das heißt, nach 30 Tagen, also am Ende des Testzeitraums, war auch nur noch ungefähr ein Viertel aktiv mit drin. Das heißt, Google zitiert schnell und lässt dich dann auch wieder fallen wie eine heiße Kartoffel. ChatGPT ist anders. Die sind langsamer, aber nachhaltiger. Das heißt, nach 30 Tagen wurden 42% der Seiten zitiert und einmal zitierte Inhalte bleiben meist länger erhalten. ChatGPT hat langsamer zitiert, aber das, was sie zitiert haben, ist dann auch drin geblieben. So, das Learning daraus, KI-Sichtbarkeit entsteht nicht sofort, sondern dauert auch mal, kann aber auch schnell wieder verschwinden. Und so, die Learnings auch aus den jetzt Abschnitten, die ich jetzt vorher hier schon hatte, ist, die Qualität und die Autorität und die thematische Relevanz bleiben einfach entscheidend. Und wie sich das Ganze entwickelt, ob jetzt Google so bleibt mit der Zitiergeschwindigkeit, ob ChatGPT vielleicht schneller wird, warten wir mal ab. Würde ich jetzt keine abschließende Meinung zu mir bilden, sondern das bleibt alles extrem volatil. Aber eine spannende Beobachtung, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie schnell auch die Systeme aktuell reagieren. Eine ebenfalls extrem viel beobachtete Podcast-Folge, das ist jetzt so Abschnitt Nummer 7 hier. Es ging um das KI- und Rechtsthema. Und ich habe mit dem Dr. Thomas Schwenke darüber gesprochen, was wir da machen müssen, was wir beobachten müssen, wo wir vorsichtig sein müssen. Und eins ganz klar, das Thema ist unterschätzt. Und so ein paar Punkte, die ich daraus mitgenommen habe aus dem Podcast mit ihm. Erstens das Thema Urheberrecht. KI-generierte Inhalte sind nicht urheberrechtlich geschützt. Dein Content, wenn du ihn komplett KI generiert hast, kann also 1:1 kopiert werden und von jemand anderem einfach so auf dem Blog auch veröffentlicht werden, weil die KI hat kein Urheberrecht. KI ist kein Mensch, also dementsprechend vorsichtig damit. Zweitens das Thema Haftung. Wer KI-Inhalte veröffentlicht, haftet für deren Inhalt. Also, das heißt, wenn du da falsche Informationen verbreitest, dann bist du verantwortlich als Unternehmen, wenn du das auf deiner Seite veröffentlichst, auch wenn da Rechtsverletzungen mit drin sind. Das dritte Thema war Schatten-KI, also nicht autorisierte Tools im Unternehmen. Die stellen ein echtes Risiko dar. Ich spreche im Moment mit vielen deutschen Mittelständlern und für die ist nur noch der Copilot zum Beispiel freigeschaltet bei ganz vielen Unternehmen. Thomas hatte gesagt, das sicherste Vorgehen aus unternehmerischer Sicht ist, alles zu verbieten und dann sukzessive Tools zu erlauben. Und wir sehen, das findet häufiger statt. Beim Thema Schatten-KI geht es darum, dass Leute trotzdem ChatGPT auf ihrem Rechner irgendwie mitlaufen lassen. Und ein prominentes Beispiel ist, dass der Interimchef von der US-Cyberbehörde, CISA heißt die, glaube ich, hat hochsensible Informationen einfach in seinem privaten ChatGPT-Account hochgeladen und analysieren lassen. Ja, mit entsprechenden Sicherheitsfolgen dann auch, weil die Informationen können in Trainingsdaten landen auf irgendeinem Server von Microsoft. Und ich glaube nicht, dass das im Sinne von irgendwem wirklich ist. Also mein Rat, jedes Unternehmen braucht eine KI-Richtlinie. Das war ein weiteres Learning aus dem Podcast und ganz dringend Schulungen. Denn diese Risiken sind real, aber sie sind beherrschbar. Und die Risiken sitzen meistens nicht in den Systemen, nicht in den Tools, sondern meistens vor dem Bildschirm. Und deswegen sind klare Richtlinien, also eine KI-Richtlinie und wirklich die Sensibilisierung und die Schulung extrem wichtig. Das ist das Wichtigste, was ich aus diesem Podcast mitgenommen habe. Und er hat noch was sehr, sehr Gutes gesagt. Im Marketing müssen wir am Limit arbeiten. Wir müssen halt eben die Grenzen und die Möglichkeiten ausnutzen, sonst haben wir ein Problem. Also KI nicht zu nutzen, ist keine Option. Wir müssen es aber trotzdem rechtssicher machen. So, letzter Punkt, den ich aus dem Januar mitgenommen habe. Punkt Nummer 8. LinkedIn-Reichweite. Ein hoch diskutiertes Thema und es gab jetzt eine Statistik, eine Studie, die in meinem Feed, keine Ahnung, wie oft aufgetaucht ist. Ganz viele Leute haben die Zahlen von The Shield Index genommen und selber in schöne Infografiken gepackt und LinkedIn-Beiträge dazu gemacht. Also ich habe locker 10 Beiträge dazu gesehen. So, ich nenne es mal einen kleinen Reality-Check. Wenn du postest auf LinkedIn und dich darüber wunderst, warum du so wenig Reichweite hast oder dich davon inspirieren lässt, wie wenn Leute mit ihren viralen Reichweiten angeben, dann haben wir hier so ein bisschen Erdung und mal ein bisschen Fakten mit reingebracht. Und das Problem ist, wenn Leute jetzt immer darüber diskutieren, dass ihre Reichweite zu niedrig ist, dann hat das vielleicht was mit einer falschen Erwartungshaltung zu tun. Und Shield ist so ein Tool, mit dem du halt eben dein LinkedIn-Content posten und strukturieren kannst etc. Und die haben einfach mal die Konten analysiert von ihren Nutzerinnen und Nutzern und die Reichweiten mal analysiert und haben da mal ein paar Benchmarks zu veröffentlicht. Und ich habe ganz viele Kommentare gelesen, da unter Beiträgen dazu, dass Leute sagen, jo, das passt ganz gut. Wenn du unter 1000 Follower hast, dann sind 167 Impressions auf deinen Beitrag normal. Und die haben das halt eben kategorisiert nach, was ist normal und was ist gut oder was ist stark und was sind so Top-Reichweiten. Also wenn du unter 1000 Followern bist, sind 167 so das, was du erwarten kannst, wenn du einen starken Beitrag hast, 462. Und wenn du einen richtigen Top-Top-Top-Beitrag hast, bist du bei 1100. Also zwischen 160 normal, 460, wenn es stark ist, und 1100. Aber wenn du unter 1000 Follower bist, wenn du zum Beispiel, ich habe selber irgendwas zwischen 12 und 13.000, glaube ich, dann ist 1100 normal, 3000 ist stark und 8200 ist dann top. Also deckt sich einigermaßen mit dem, was ich auch bei mir wahrnehme. Ich verlinke dir das mal in den Shownotes. Ganz interessant, theshieldindex.com, da gibt es die Zahlen zum Reinschauen. Also mein Fazit auch generell bei LinkedIn-Posts, es ist nicht die Reichweite, sondern es geht darum, dass du die richtigen Leute erreichst. Ich weiß, das ist leicht gesagt und viele orientieren sich an der Reichweite. Da kommt jetzt auch in Kürze nächste Woche ein Podcast zum Thema Corporate Influencer-Programme, wo das natürlich auch ein Faktor ist. Aber schau dir mal die Zahlen an, gleich es mit deinen ab und sei dann nicht so frustriert, wenn du nicht irgendwie den viralen Hit mit 200.000 Impressions generierst, weil das ist eh die Ausnahme. So, das waren 8 Punkte, die ich für super, super spannend im Januar gehalten habe und dir jetzt für den Februar mitgeben wollte. In einer kompakten, so kompakt ist es dann doch nicht geworden, Solo-Folge. Und die Frage, die ich an dich habe, war das zu viel? Magst du das Format? Soll ich das irgendwie in kleinere Häppchen packen? Was würde dir helfen? Und dann nehme ich solche Folgen sehr gerne regelmäßig auf, um dir einen kompakten Überblick zu geben, was du alles verpasst haben könntest. Weniger, sag ich mal, Hektik, weniger FOMO, sondern einfach nur die wichtigsten Infos, die dann hoffentlich dein Marketing besser machen. Also hinterlass mir gerne Feedback, schreib mir einfach eine Mail, schreib mir auf LinkedIn und dann natürlich auch nicht vergessen, den Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Das macht mir eine große Freude und auch gerne das Abo da lassen, damit du nächste Woche die spannende Folge zum Thema Corporate Influencer nicht verpasst. Und dann auch die Wochen danach kommen auch noch spannende Themen, die ich jetzt schon auch im Plan habe, nämlich wie der Abgleich zwischen künstlicher und menschlicher Intelligenz ist, wo du was nutzen solltest und auch über das CMO-Barometer und wie wir Marketing in Krisenzeiten besser machen können. Das sind die nächsten geplanten Sachen und dann hören wir uns in den nächsten Wochen wieder. Danke und tschüss.